Man weiß inzwischen, dass eine nicht behandelte Schlafapnoe neben den Symptomen einer Schläfrigkeit, Konzentrationsstörungen tagsüber auch tatsächlich andere gesundheitliche Folgen mit sich bringt. Es ist zum Beispiel so, dass eine nicht behandelte Schlafapnoe, ähnlich wie ein nicht behandelter Bluthochdruck oder ein nicht behandelter Diabetes, einen Risikofaktor für Herzinfarkt und für Schlaganfall darstellt.
Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Renate Bergdolt und im heutigen Podcast mache ich mich auf die Spur von schlaflosen Nächten. Besser gesagt solchen schlaflosen Nächten, an denen wir nicht schuld sind, weil der Partner neben uns säbelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Warum schnarcht man eigentlich und ist das überhaupt gesund? Und die wichtigste aller Fragen, was kann man tun, damit es nicht mehr so ist? Das und mehr bespreche ich heute mit einem, der sich in seiner täglichen Arbeit mit der Thematik auseinandersetzt. Der Leiter der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Innsbruck, Benedikt Hofauer, erklärt mir, was es mit dem Schnarchen auf sich hat und wie man es wieder los wird. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Die anatomischen Veränderungen vom Neandertaler bis zum Homo sapiens lassen darauf schließen, dass der moderne Mensch heute sogar noch häufiger schnarcht als seine Vorfahren. Mit der Entwicklung der Sprache hat sich der Rachenraum verändert und ist dadurch instabiler. Das Gaumensegel gerät leichter in Schwingungen. Laut einer Studie gehen in Deutschland durch Schnarchen jedes Jahr 1,6 Milliarden Stunden Schlaf verloren. Freilich meistens bei denen, die nachts neben einem Schnarcher liegen müssen. Lautes Schnarchen kann eine Lautstärke erreichen, die mit einem Rasenmäher vergleichbar ist. Ins Guinness Buch der Rekorde hat es ein Mann mit einem Geräuschpegel von 93 Dezibel geschafft. Das ist so laut, als würde ein Lastwagen direkt neben dem Bett vorbeifahren. Wer schnarcht, kann nicht gleichzeitig träumen, denn beim Schnarchen ist man in einer Schlafphase, in der Träumen einfach nicht möglich ist. Wer einen Urlaub in die USA plant, sollte als Schnarcher genau aufpassen, wohin er fährt. Wer etwa im Staat Delaware im Flugzeug schnarcht, verstößt gegen das Gesetz. Und in Massachusetts und Minnesota ist es verboten zu schnarchen, solange nicht alle Fenster geschlossen sind. Damit es gar nicht erst so weit kommt, bespreche ich nun heute in der Universitätsklinik, was denn am besten hilft, damit man wieder eine ruhige Nacht erleben kann. Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast in der Innsbrucker Uniklinik, genauer gesagt in der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenmedizin. Und mein Gesprächspartner, der mir hier gegenüber sitzt, ist der Leiter Dr. Benedikt Hofauer. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Guten Morgen, Frau Bergdolt, schön, dass Sie da sind.
Wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht weniger ein Tabuthema, dafür ein großes Streitthema in den Haushalten ist, wenn man so will. Und zwar geht es heute um das Thema Schnarchen. Wie ist denn das, Herr Hofauer? Ist es tatsächlich so, dass Männer mehr schnarchen als Frauen oder schnarchen Frauen auch?
Ja, Sie haben jetzt schon ein paar ganz wichtige Sachen tatsächlich angesprochen. Schnarchen ist wirklich ein Thema, was zu großen zwischenmenschlichen Spannungen führen kann. Und häufiger ist es wirklich so, dass der Mann der schnarchende Teil in einer Beziehung zum Beispiel ist. Männer sind ungefähr doppelt so häufig tatsächlich betroffen als Frauen.
Gibt es denn da irgendwelche Gründe auch dafür?
Ja, häufig hat es mit dem Lebenswandel zu tun oder mit anatomischen Verhältnissen und auch mit der Fettverteilung. Einer der wichtigsten Risikofaktoren für das Entstehen von Schnarchen ist ja Übergewicht. Und da haben Männer häufig eine Fettverteilung, die sich im Bereich des Halses ansiedelt und dort zu einer Enge führt und Schnarchen begünstigt. Und dann ist es auch so, dass der zweite wichtigste beeinflussbare Risikofaktor für Schnarchen Alkoholkonsum ist. Und deshalb, denke ich, sind es zwei wichtige Gründe, warum Schnarchen deutlich häufiger bei Männern als bei Frauen vorkommt.
Wenn wir von Schnarchen sprechen, sollten wir auch einmal klären zuerst, was ist Schnarchen überhaupt? Wie entsteht es denn?
Ja, Schnarchen ist letztendlich ein Geräusch, was bei der Einatmung entsteht. Die Ursache für die Entstehung von diesem Geräusch ist eine Enge im Bereich der oberen Atemwege, also im Bereich des Rachens. Und durch diese Enge wird die Luft beim Einatmen beschleunigt und versetzt das umliegende Gewebe in Schwingung und in Vibration. Und durch diese Vibration entsteht das Schnarchgeräusch. Typischer Ort, wo Schnarchen entsteht, ist der Weichgaumen, aber kann zum Beispiel auch im Bereich des Kehlkopfes oder im Bereich des Zungengrundes ausgelöst werden.
Das heißt, es sind muskuläre Schwächen, die dazu führen?
Ja, genau. Also das heißt, im Schlaf wird ja der Muskeltonus herabgesetzt und dadurch wird überhaupt erst ermöglicht, dass das Gewebe in Schwingung versetzt wird.
Hat es auch einen Einfluss, wie man schläft? Es gibt ja Rückenschläfer, Seitenschläfer, Bauchschläfer. Wirkt sich das auch auf das Schnarchen aus?
Ja, absolut. Es gibt Menschen, wo Schnarchen tatsächlich einen reinen Rückenlagebezug hat, weil natürlich in der Rückenlage die Schwerkraft noch einmal einen ungünstigen Faktor beiträgt zur Entstehung des Schnarchens, weil alle Strukturen, also der Weichgaumen oder der Zungengrund, noch mal mehr nach hinten verlagert werden und die Atemwege zusätzlich eingeengt werden. Das ist auch eine Möglichkeit, wo man auch therapeutisch ansetzen kann, falls Schnarchen zum Beispiel nur in Rückenlage auftritt. Häufig macht es ja dann der Bettpartner oder die Bettpartnerin, dass sie den Betroffenen in der Nacht, wenn das Schnarchen zu laut wird, auf eine Seite rollen und das Schnarchen dann direkt besser wird, weil die Schwerkraft dann die Atemwege nicht weiter einengt. Hier gibt es auch tatsächlich apparative Behandlungsmöglichkeiten, die genau hier ansetzen.
Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich später noch ansprechen möchte. Zuerst würde mich aber interessieren, warum wacht man eigentlich nicht selbst auf von seinem eigenen Geschnarche?
Würde ich gar nicht sagen, dass man nie davon aufwacht. Es gibt durchaus aus Menschen, die gerade wenn man recht früh schon im Schlaf zu schnarchen beginnt, die manchmal auch aufschrecken bei ganz lauten Schnarchereignissen, gibt es durchaus. Also zum Beispiel, wenn man sich noch in einem oberflächlicheren Schlaf befindet. Genau, aber ansonsten denke ich, ist die Tiefe des Schlafs so weit ausreichend, um nicht permanent davon wach zu werden.
Welche Symptome treten eigentlich durch das Schnarchen auf?
Da muss man jetzt bereits beginnen, ein bisschen zu unterscheiden. Wenn ein Mensch tatsächlich nur schnarcht, dann ist er oder sie natürlich am nächsten Tag oft relativ wenig beeinträchtigt davon. Das heißt, man hat, wenn man die ganze Nacht durchgeschnarcht hat, möglicherweise am nächsten Morgen einen trockenen Mund, weil Schnarchen durch den Mund geschieht. Also das ist dann eine der wesentlichsten Beeinträchtigungen am Morgen und in der Nacht. Und bei Patienten, die wirklich nur schnarchen, ist es eher ein zwischenmenschliches oder soziales Problem. Das heißt, ein Problem für den Bettpartner. Manchmal leidet natürlich bei den Betroffenen trotzdem die Lebensqualität darunter, weil man zum Beispiel nicht mehr so einfach mit in größeren Gruppen verreisen kann. Man stellt sich zum Beispiel in Tirol den Aufenthalt in Matratzenlagern in Berghütten vor. Da ist man natürlich kein so gern gesehener Gast als starker Schnarcher. Und zwischenmenschlich oder in Partnerschaften kann es hier natürlich zu Belastungen kommen, dass zum Beispiel die Bettpartnerin nicht mehr sich das Schlafzimmer teilen möchte oder aus dem Schlafzimmer auszieht. Und das ist natürlich schon ein Problem. Momentan geht man allerdings davon aus, dass reines Schnarchen für die Betroffenen kein gesundheitliches Problem darstellt.
Das ist interessant. Heißt das, das Schnarchen wirkt sich gar nicht auf die nächtliche Erholung aus? Das hätte ich mir jetzt vorstellen können.
Reines Schnarchen sollte sich tatsächlich nicht negativ auf die Erholung auswirken. Ganz anders ist es jedoch, wenn zum Schnarchen noch Atemaussetzer hinzukommen. Und das ist wirklich ganz wichtig zu unterscheiden, auch in der Abklärung, wenn ein Patient zu uns in die Klinik kommt. Weil in Abhängigkeit von der Anzahl der nächtlichen Atemaussetzer kann durchaus ein gesundheitliches Risiko damit verbunden sein. Man spricht dann auch nicht mehr von einem reinen Schnarchen, sondern von einer Schlafapnoe.
Das wäre auch gleich meine nächste Frage. Wann wird es gefährlich? Wann muss man zum Arzt? Wie merkt man denn selbst, dass man unter Schlafapnoe leidet? Manchmal merkt es ja der Partner, aber wir haben es besprochen, oft wird man in der Nacht selbst vom Schnarchen nicht wach. Wenn jetzt kein Partner daneben liegt, wie weiß man denn, dass man auch unter Schlafapnoe leiden könnte?
Also ganz typische Zeichen oder klinische Symptome einer Schlafapnoe sind, dass man morgens nicht ausgeschlafen aufwacht. Das heißt, dass man den ganzen Tag über unter einer erhöhten Schläfrigkeit leidet. Das ist eine erhöhte Einschlafneigung in zum Beispiel monotoneren Situationen. Die Betroffenen haben dann zum Beispiel Schwierigkeiten, sich in Besprechungen in der Arbeit wach zu halten. In der Mittagspause schlafen sie oft sofort ein, wenn man tagsüber mal einen Film anschaut. Oder am Abend schläft man direkt ein. Die Betroffenen haben dann auch ein erhöhtes Risiko für Sekundenschlaf, zum Beispiel beim Autofahren. Und das ist quasi eines der wichtigsten Symptome einer Schlafapnoe. Häufig ist es aber auch so, dass zum Beispiel die Bettpartner den Verdacht auf eine Schlafapnoe äußern. Das heißt, wenn sie in der Nacht beim Betroffenen immer wieder beobachten, dass die Atmung für mehrere Sekunden, durchaus auch mal eine längere Zeit aussetzt und dann ruckartig wieder beginnt, dann sind es auch ganz häufig die Bettpartner, die den Verdacht äußern und dann gemeinsam mit den Betroffenen sich in der Ambulanz vorstellen zur weiteren Abklärung.
Was passiert denn bei einer Schlafapnoe eigentlich im Körper?
Also wenn es zu einem Atemaussetzer kommt, ist es so, dass die Atemwege nicht nur eingeengt sind, sondern für einen gewissen Zeitraum komplett kollabieren. Und man versucht dann zwar weiter einzuatmen, aber durch die vollständige Verlegung der oberen Atemwege kann keine Luft mehr zirkulieren. Und das geht dann immer für einen gewissen Zeitraum ganz gut, solange das Blut noch genug gesättigt ist mit Sauerstoff. Aber sobald die Sauerstoffsättigung abnimmt und der Kohlendioxidwert im Blut ansteigt, ist es ein Alarmsignal für den Körper. Und das führt dann dazu, dass man aus einem erholsamen Tiefschlaf wieder zurückgeholt wird in einen oberflächlichen Schlaf, wo die Muskulatur wieder mehr Spannung aufnimmt und die Atemwege wieder kurzfristig geöffnet werden und man dann in ganz kurzer Zeit recht viel atmet, um die Sauerstoffschuld wieder auszugleichen. Das geht dann häufig bei Patienten, die schwerer betroffen sind, für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten wieder ganz gut, bis man wieder zurückkommt in einen tieferen Schlaf, die Muskulatur wieder Spannung verliert und häufig kommt es dann direkt zum nächsten Atemaussetzer, sodass Patienten, die wirklich unter einer mittel- oder sogar schwergradigen Schlafapnoe leiden, mehr als 15, mehr als 30 oder noch mehr Atemaussetze pro Stunde tatsächlich.
Wow, kann man dann auch an den Organen festmachen, dass dadurch irgendetwas geschädigt wird?
Ja, tatsächlich ist es so. Man weiß inzwischen, dass eine nicht behandelte Schlafapnoe neben den Symptomen einer Schläfrigkeit, Konzentrationsstörungen tagsüber, auch tatsächlich andere gesundheitliche Folgen mit sich bringt. Es ist zum Beispiel so, dass eine nicht behandelte Schlafapnoe, ähnlich wie ein nicht behandelter Bluthochdruck oder ein nicht behandelter Diabetes, einen Risikofaktor für Herzinfarkt und für Schlaganfall darstellt.
Ist denn die Schnarchapnoe etwas, was sich entwickelt, weil man eben schon so lange schnarcht? Oder gibt es einfach Menschen, die darunter leiden, während andere davon verschont bleiben?
Na, tatsächlich ist es so, dass sich eine Schlafapnoe durchaus entwickelt. Häufig geht einer Schlafapnoe Schnarchen voraus. Es ist nämlich auch so, dass das Risiko für Schlafapnoe unabhängig von geschlechterspezifischen Aspekten auch mit zunehmendem Alter steigt. Also man hat es nicht einfach irgendwann im Leben, sondern das kann sich auch durchaus im Laufe des Lebens aufgrund von Veränderungen des Gewebes mit zunehmendem Alter auch erst entwickeln.
Schnarchen ist also gar nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, wie es viele tun. Im Internet gibt's ja diverseste Angebote und Methoden gegen Schnarchen. Was halten Sie denn von solchen Angeboten?
Ja, da gibt es tatsächlich relativ viel und das spiegelt auch so ein bisschen wider, wie viele Menschen tatsächlich unter Schnarchen leiden. Da gibt es ja eine extrem hohe Dunkelziffer und es sind viel mehr Menschen, als man eigentlich erwarten würde. Also man geht davon aus, dass in Österreich bis zu jeder zweite Mensch zumindest schnarcht und bis zu jeder vierte Mensch tatsächlich eine behandlungsbedürftige Schlafapnoe hat. Das heißt, man sieht, dass hier natürlich viel Interesse auch besteht oder auch natürlich viele Menschen nach Hilfe suchen. Wobei ganz viele der Betroffenen sind tatsächlich auch noch nicht entsprechend diagnostiziert, muss man auch dazu sagen. Hier gibt es eine ganz hohe Dunkelziffer. Bei den angebotenen Produkten zur Behandlung des Schnarchens und zur Behandlung der Schlafapnoe gibt es relativ große Unterschiede. Es gibt hier viele Produkte, die tatsächlich sehr effektiv sind und die auch in entsprechenden Leitlinien empfohlen werden. Und aber auch andere Produkte, die keine tatsächliche Evidenz vorweisen und man hier möglicherweise Gefahr läuft, sein Geld fehl zu investieren.
Worauf sollte man also im Konkreten achten?
Ich denke, ganz wichtig ist, wenn bei einem Schnarchen vorliegt und möglicherweise auch der Verdacht auf eine Schlafapnoe besteht, dass man sich damit erstmal bei einem Arzt oder einer Ärztin vorstellt, die eine entsprechende Abklärung vornehmen kann. Und in Abhängigkeit von den Untersuchungsergebnissen macht es dann Sinn, eine entsprechende Beratung durchzuführen und zu schauen, für welchen Patienten welche Therapie die am besten geeignetste darstellt.
Wenn man jetzt aber nur unter Schnarchen leidet, also keinen Verdacht auf eine Apnoe hat, was sollte man dann berücksichtigen?
Auch dann ist tatsächlich eine ärztliche Vorstellung ein erster sinnvoller Weg, um sich einmal die oberen Atemwege untersuchen zu lassen. Vielleicht gibt es anatomische Auffälligkeiten, die Schnarchen begünstigen. Was man aber jeden Patienten mit Schnarchen und auch mit Schlafapnoe empfiehlt, sind gewisse Lebensstilmodifikationen. Das heißt, wir sprechen eigentlich mit allen unseren Patienten über klassische Regeln der Schlafhygiene und auch über gewisse Anpassungen des Lebens. Das heißt, auf den Alkoholkonsum zu achten beispielsweise, auch das Rauchen kann Schnarchen begünstigen. Und bei Patienten, die unter einem Übergewicht leiden, macht es natürlich Sinn, einen langsamen und dafür anhaltenden Gewichtsverlust einzuleiten und zu begleiten.
Weil Sie das Thema Schlafhygiene angesprochen haben, wie sieht die konkret aus?
Mal ganz wichtige Sachen für einen gesunden Schlaf sind zum Beispiel, dass man auf einen möglichst regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus achtet, dass man möglichst immer zu ähnlichen Zeiten am Abend schlafen geht. Das Schlafzimmer sollte möglichst dunkel, kühl und ruhig sein, also dass man möglichst gute Bedingungen hat für den Schlaf. Am Abend sollte auf Bildschirmarbeit verzichtet werden, weil das blaue Licht, was zum Beispiel in Smartphones oder in Laptops oder auch vom Fernseher ausgestrahlt wird, dem Hirn vorgaukeln kann, dass es sich noch um Tageszeit handelt. Also das sollte am Abend möglichst vermieden werden. Am Abend sollte man keine zu schweren Mahlzeiten mehr zu sich nehmen. Und wie gesagt, auf Alkoholkonsum sollte möglichst verzichtet werden am Abend, weil das auch die Schlafqualität beeinflussen kann.
Es gibt ja noch einen weiteren Ansatz, der vorgibt, dass man die Gesichtsmuskulatur trainieren kann und sich so das Schnarchen abgewöhnt. Ist denn da was dran?
Ja, tatsächlich gibt es ja Möglichkeiten. Man muss aber trotzdem sagen, das ist etwas, was man Patientinnen und Patienten relativ selten empfiehlt. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten durch spezielle Übungen, die die Muskulatur der oberen Atemwege stärken, die oberen Atemwege zu stabilisieren und auch Schnarchen und sogar Schlafapnoe positiv zu beeinflussen. Allerdings erfordert diese Art der Behandlung recht viel Disziplin von Seiten der Patientinnen und Patienten und auch eine gute Anleitung zum Beispiel durch Physiotherapeuten. Und diese Übungen sind auch nicht bei jedem Patienten wirklich effektiv. Das heißt, man darf sich hier nicht versprechen, dass das eine Behandlungsmöglichkeit ist, die wirklich für jeden zutreffend ist. Aber dann gibt es durchaus Möglichkeiten, mit diesen Maßnahmen die oberen Atemwege zu stabilisieren. Es gibt zum Beispiel auch Musikinstrumente. Wenn man die spielt, kann auch ein positiver Effekt durch eine Stärkung der Muskulatur der oberen Atemwege ausgehen. Und ganz gut untersucht ist hier zum Beispiel das Didgeridoo, das recht lautstarke Instrument der Australier. Und wenn man das wohl regelmäßig spielt, kann Schnarchen tatsächlich auch besser werden, wobei man natürlich ein Geräusch durch ein anderes tagsüber ersetzt.
Das ist auch ein bisschen wie Schnarchen klingt, wenn wir uns ehrlich sind. Aber wenigstens nur tagsüber. Wie sieht es denn mit einer Operation aus? Es gibt ja auch die Möglichkeit von operativen Eingriffen, die wahrscheinlich bei einer Schlafapnoe indiziert sind. Wie ist denn hier die Vorgehensweise?
Ja, es gibt auch operative Möglichkeiten, um Schnarchen und Schlafapnoe zu behandeln. Und das hängt immer davon ab, ob es anatomische Faktoren gibt, also gewisse Eigenschaften der Struktur der oberen Atemwege, die Schnarchen oder auch Atemaussetzer begünstigt. Klassiker wären zum Beispiel ein relativ schlaffer oder langer Weichgaumen, der dazu neigt, leicht in Schwingung und Vibration versetzt zu werden. Große Mandeln können auch zu Schnarchen oder zu Atemaussetzer führen. Und das sind natürlich dann auch dankbare Ziele, die man in einer Operation angehen kann, weil möglicherweise ein einmaliger Eingriff tatsächlich Schnarchen beheben kann oder auch die Anzahl von Atemaussetzer reduzieren oder sogar vollständig beheben kann. Man muss aber sagen, dass ganz häufig die Operation nicht der erste Weg ist, sondern dass es natürlich auch viele nicht operative Behandlungsmöglichkeiten gibt, die man auch mit ganz vielen Patienten vorab besprechen sollte.
Und wie lange dauert es, bis diese Methoden anschlagen, gerade im nicht operativen Bereich? Gibt es da eine Art Gewöhnungseffekt oder funktioniert das sofort?
Na, tatsächlich können die relativ schnell wirken. Man hat natürlich andere Behandlungsmöglichkeiten bei Patienten, die Schnarchen als bei Patienten, die Schnarchen und Atemaussetzer haben. Also die unterscheiden sich ein bisschen, weil das eine eben mehr ein soziales Problem ist und sobald Atemaussetzer mit auftreten, ein gesundheitliches Problem ist. Das heißt, hier hat man noch mal andere Möglichkeiten. Aber bei Menschen, die schnarchen, kann man zum Beispiel als erstes mal eine sogenannte Unterkieferprotusionsschiene ausprobieren. Das ist ein langes und sperriges Wort, aber letztendlich verbirgt sich dahinter, dass man in der Nacht eine Zahnschiene trägt, die das Unterkiefer ein bisschen nach vorne verlagert und dadurch die oberen Atemwege etwas weitet. Das ist eine Schiene, die von Zahnärztinnen und Zahnärzten angepasst wird und tatsächlich eine ganz effektive Methode, um Schnarchen und auch Atemaussetzer zu reduzieren. Also das wäre zum Beispiel eine Behandlungsmöglichkeit. Wenn man feststellt, dass Menschen wirklich nur in Rückenlage Schnarchen oder Atemaussetzer haben, dann gibt es auch professionelle Rückenlageverhinderungsmethoden, zum Beispiel Westen, die man in der Nacht trägt, die einen Keil am Rücken haben, die quasi verhindern, dass man in Rückenlage zu liegen kommt. Und es gibt auch ein bisschen modernere Methoden, das sind kleine
Schlafumschläge.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ein bisschen Strom ist tatsächlich mit verbunden und zwar sogenannte Schlafpositionstrainer. Das sind so kleine Gurte, die trägt man über die Brust. Da ist so eine kleine Vibrationseinheit drin und ein Lagesensor. Und immer wenn man im Rücken liegt, vibriert das Gerät so lange, bis man sich wieder auf die Seite dreht. Und da geht man auch davon aus, dass so ein gewisser Gewöhnungseffekt oder Lerneffekt dabei ist, dass wenn man den quasi mehrere Wochen trägt, dass man sich das Rückenschlafen auch abgewöhnen kann.
Gibt es denn bei Patienten mit Schlafapnoe noch andere Behandlungsmöglichkeiten?
bei Patienten mit Schlafapnoe, weil es eben, wie gesagt, für die Betroffenen ein gesundheitliches Risiko darstellt, gibt es auch noch ein bisschen andere Behandlungsmethoden, die vielleicht auch ein bisschen aufwendiger sind. Und zwar kann man bei diesen Patienten gut auch die sogenannte Schlafmaske verschreiben oder indizieren. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Maske, die in der Nacht getragen wird, entweder über der Nase oder Nase und Mund. Und diese Maske hat den Effekt, dass wenn der Betroffene ausatmet, ein gewisser Restdruck im Bereich der oberen Atemwege aufrechterhalten wird und die Atemwege nicht mehr kollabieren können. Das heißt, wenn man das nächste Mal wieder einatmen möchte, findet man wieder freie Atemwege vor. Und das ist wirklich eine ganz effektive Methode, um Atemaussetzer in der Nacht zu verhindern.
Alle diese Methoden kosten aber durchaus Geld. In welchem Fall übernimmt denn die Krankenkasse die Kosten?
Diese beiden nicht operativen Methoden, die ich gerade angesprochen habe, also die Zahnschiene und die Rückenlageverhinderungsmethoden, werden leider in Österreich momentan nicht erstattet. Die Operation wiederum wird durch die Krankenkasse erstattet.
Inwiefern hat sich die Arbeit denn durch die moderne Technik entwickelt? Ich denke da an künstliche Intelligenz. Menschen tragen ja auch vermehrt auch beim Schlafen Fitness-Tracker-Uhren oder solche Ringe, die man sich an den Arm heften kann. Was hat das für einen Einfluss?
Man muss sagen, wir leben da gerade in ganz spannenden Zeiten und wir beobachten diesen Trend auch immer mehr in unseren Sprechstunden. Und zwar gibt es ja inzwischen immer mehr Hersteller, die wirklich immer besser werdende Möglichkeiten herstellen, um zu Hause den eigenen Schlaf zu überprüfen. Inzwischen gibt es bereits standardmäßig in ganz vielen Produkten Möglichkeiten, den Schlaf zu überprüfen, auch zu überprüfen, ob man schnarcht, ob man Atemaussetzer hat. Das geschieht teilweise über Smartwatches, da gibt es verschiedene Hersteller, aber teilweise auch nur übers Handy, über die Aufnahme von Schnarchgeräuschen. Kann teilweise schon festgestellt werden, wo man schnarcht, ob Schnarchen im Weichgaumen entsteht, im Zungengrund, ob es zusätzlich zu Atemaussetzern kommt. Und dann gibt es auch noch zusätzliche Add-ons, wie zum Beispiel Matratzen oder Gurte, die man tragen kann, die die Messqualität nochmal steigern. Das heißt, es kommen viele Patienten inzwischen zu uns in die Sprechstunde, weil sie daheim schon mal eine Messung mit ihren eigenen Produkten durchgeführt haben und Auffälligkeiten beobachtet haben. Und wir können das dann in unseren Sprechstunden weiter überprüfen mit unseren Messmethoden. Also das ist tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung, die uns auch nochmal ganz andere Diagnosemethoden eigentlich eröffnet.
Erleichtert euch das die Arbeit oder erschwert das zum Teil auch die Arbeit?
Mal, tatsächlich würde ich sagen, ist das eigentlich eine sinnvolle Ergänzung, weil man hat natürlich bei unseren Messmethoden oft nur die Ergebnisse von einer Nacht. Und man weiß, dass es bei Schlafmessungen, das weiß man auch aus der eigenen Erfahrung, eine gewisse Nacht-zu-Nacht-Variabilität gibt. Das heißt, eine Nacht schläft man besser, eine andere schlechter. Und ganz viele Patienten sagen uns nach einer Messnacht, dass sie in der letzten Nacht besonders schlecht geschlafen haben und dass vielleicht die Ergebnisse schlechter sind, als es eigentlich der Wahrheit entsprechen würde. Und bei diesen Messmethoden zu Hause hat man natürlich die Möglichkeit, unter der Einschränkung, dass es keine zugelassenen Medizinprodukte sind, aber trotzdem haben wir hier die Möglichkeit, dass man natürlich über viele Nächte hintereinander mal Messungen durchführen kann und vielleicht ein bisschen besseren Einblick von der tatsächlichen Wirklichkeit bekommt.
Sehr spannend. Eine letzte Frage, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben jetzt sehr viel über Erwachsene gesprochen. Was ist denn, wenn Kinder schnarchen?
Ja, wenn Kinder schnarchen, das kommt tatsächlich auch relativ häufig vor. Wenn Kinder schnarchen, ist es eigentlich immer auf eine Vergrößerung der Rachen- und Gaumenmandeln zurückzuführen. Das ist tatsächlich in, ich sage mal, mehr als 95% der Fälle der Auslöser für Schnarchen bei Kindern. Und bei Kindern ist tatsächlich auch die primäre Behandlungsmethode, wenn Schnarchen oder wenn Schnarchen und Atemaussetzer vorliegen, das kann bei Kindern auch vorkommen, ein operativer Eingriff. Und hier würde man in einer Operation die Mandeln verkleinern, sofern sie vergrößert sind, und die Rachenmandel, oft auch Polypen genannt, würde man entfernen.
Ein guter Hinweis auch für Eltern hier am Ende unseres Podcasts heute. Herr Hofer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und danke für diesen informativen Einblick ins Thema.
Vielen Dank, danke fürs Kommen.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.